Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Silke Hane am Mikrofon. Guten Tag. Die Ukraine braucht Geld, und zwar viel Geld, um den Staat am Laufen zu halten, um sich gegen die russische Aggression zu wehren. Die G7-Finanzminister beraten heute und morgen, was sich ihre Staaten finanziell beitragen können. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem, in der EU fallen bald die Exportzölle für ukrainische Güter. Das größte Problem für den Export sind aber die kaputten Häfen des Landes. Ist die Bahn vielleicht die Lösung? Und die Deutsche Bank bekommt einen neuen Aufsichtsratschef. Dazu mehr am Ende dieser Sendung. Finanzielle Hilfen also stehen ganz oben auf der Agenda der Finanzminister der G7-Staaten. Jörg Münchenberg beobachtet deren Treffen für uns und er ist mir jetzt live zugeschaltet. Deutschland hat am Nachmittag seine Finanzzusage an die Ukraine gemacht. Wie sieht die aus?
Ja, Frau Hane, die ist schon relativ ordentlich, wobei man sagen muss, wirklich überraschend kommt das nicht, denn Deutschland hat ja derzeit den G7-Vorsitz inne. Das heißt, man hat auch eine gewisse Vorreiterrolle. Und natürlich will Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, auch einen Erfolg verkünden können. Also am Nachmittag ist er dann vor die Presse getreten und hat den deutschen Beitrag für die Ukraine verkündet. Hören wir ganz kurz rein.
Ich habe für Deutschland erklärt, dass wir uns beteiligen wollen in der Größenordnung von 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro an Zuschüssen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen für die Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs. Es gibt auch bereits andere Ankündigungen heute. Ich gehe davon aus, dass wir also bis zum Ende des G7-Finanzministertreffens weitere Fortschritte erzielen werden.
Ja, und wichtig, Frau Hane, es sind also Zuschüsse für den ukrainischen Haushalt, keine Kredite, die später zurückgezahlt werden müssen. Denn schon im Vorfeld hat es geheißen, durch die Hilfe solle ja nicht gleichzeitig die Staatsverschuldung nach oben getrieben werden. Die Hilfe, muss man sagen, ist auch schon in den Bundeshaushalt eingepreist. 14 Milliarden Euro sind dort als Puffer ohnehin vorgesehen. Insofern wird jetzt die zugesagte Hilfe die Neuverschuldung des Bundes nicht weiter nach oben treiben.
Insgesamt sollen für die Ukraine 15 Milliarden Euro zusammenkommen. Wie weit sind die G7 denn jetzt noch von diesem Ziel entfernt?
Naja, es ist schon noch ein kleiner Weg dahin. Man sagt ja insgesamt, der Währungsfonds hat das ausgerechnet, 5 Milliarden Euro braucht das Land pro Monat. Das ist Geld zum Beispiel für Löhne und Gehälter für Staatsbedienstete, aber auch für den Sold der eigenen Soldaten. Und von den 15 Milliarden sind eben jetzt 1 Milliarde von Deutschland zugesagt. Die USA haben 7,5 Milliarden Dollar an direkter Staatshilfe auch schon zugesagt. Also da fehlt noch ein bisschen was. Aber Christian Lindner, das klang ja gerade an, ist da relativ optimistisch, dass dieses Geld jetzt noch im Laufe der G7-Finanzministerkonferenz zusammenkommt. Man kann sagen, das ist wie so eine kleine Geberkonferenz, dass man dann morgen den Erfolg wird hoffentlich verkünden können.
Und das ist vor allem jetzt nur akut. Sie haben das ja angedeutet, wofür das Geld verwendet werden soll. Wie ist die Perspektive für den irgendwann anstehenden Wiederaufbau der Ukraine, also langfristig?
Also da muss man sagen, steht die Debatte noch ganz am Anfang, was der Aufbau letztlich kosten wird und aus welchen Quellen er finanziert wird. Auch die Summen, die da im Raum stehen, sind natürlich noch vollkommen unkalkulierbar, denn im Augenblick wird ja noch wahnsinnig viel zerstört in dem Land. Der Bundeskanzler hat heute einen Solidaritätsfonds der EU ins Spiel gebracht, der sich aus Beiträgen der EU und anderer Partner speisen solle. In Brüssel gibt es aber auch Überlegungen, dass man zum Beispiel Vermögen, eingefrorenes Vermögen von Russen heranziehen könnte, zum Beispiel auch das Auslandsvermögen der russischen Zentralbank. Das beläuft sich auf 300 Milliarden Euro im Ausland. Da muss man mal sehen, das ist natürlich rechtlich auch sehr heikel, sehr umstritten. Russland hat den Westen ja auch schon vor einem Raub gewarnt. Der Finanzminister, der Deutsche, steht da relativ positiv dieser Idee gegenüber. Aus den USA hieß es bislang nur, das hat US-Finanzministerin Yellen gestern gesagt, Russland müsse in jedem Fall am Wiederaufbau beteiligt werden. Auch darüber wird man auf diesem G7-Treffen sicherlich reden.
Vielen Dank, Jörg Münchenberg. Ja, der deutsche Beitrag zu den Ukraine-Hilfen, das klang gerade an, soll möglichst in die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses jetzt noch eingebracht werden. Diese Sitzung geht meistens bis tief in die Nacht. Der Ausschuss zurrt die letzten Details zum Bundeshaushalt fest und das dauert. Zu diesen Details gehören in diesem Jahr auch mehr als 5 Milliarden Euro, mit denen das 9-Euro-Ticket und die Steuersenkung für Kraftstoffe finanziert werden sollen. Der Bundestag soll die Mittel noch heute Abend freigeben. Nadine Lindner in Berlin. Schauen wir auf die Mittel für das 9-Euro-Ticket. Die Bundesländer wollen ja eigentlich mehr Geld. Geht das Paket jetzt dennoch so ins Plenum wie geplant?
Also für den Bundestag kann man sagen, grundsätzlich ja. Heute Abend kurz nach 21 Uhr steht es dann auf der Tagesordnung. Es wird ein langer Abend, also für die Verkehrspolitiker. Es geht dann ganz konkret um das Regionalisierungsgesetz. Die wichtigste Zahl in diesem Regionalisierungsgesetz sind 3,7 Milliarden Euro. Die sollen die Länder vom Bund bekommen. 2,5 Milliarden Euro daraus für die Einnahmeausfälle bzw. die Finanzierung für das 9-Euro-Ticket, das im Juni, Juli und August gelten soll, plus 1,2 Milliarden Euro aus dem Corona-Rettungsschirm. Das ist die Umsetzung eines Koalitionsbeschlusses zur Entlastung der Bürger, in diesem Fall also ÖPNV-Pendler. Morgen im Bundesrat könnte es noch mal spannend werden, weil die Länder mehr Geld fordern. Da geht es um 1,5 Milliarden Euro, die sie eigentlich wollen für gestiegene Energie- und Personalkosten. Die Länder sind ja zuständig für die Umsetzung, für die Organisation des ÖPNV. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hat bislang gesagt, er möchte diese Debatten um diese zusätzliche Finanzierung des ÖPNV und das 9-Euro-Ticket nicht miteinander verknüpfen. Ich höre ein Grummeln unter den Ländern. Mecklenburg-Vorpommern, Bayern sind da zu nennen. Ob es dann morgen einen wirklichen Aufstand im Bundesrat gibt und eine Ablehnung quasi auf den letzten Metern dieses Tickets, das kann ich im Moment noch nicht einschätzen. Ich glaube aber, dass die Debatte rund um die Finanzierung des ÖPNV auch nach dem 9-Euro-Ticket sicherlich weitergehen wird.
Auch Autofahren soll billiger werden. Das soll der Bundestag ebenfalls am Abend entscheiden. Dennoch scheint irgendwie klar, dieser Tankrabatt wird vermutlich keine Riesenabhilfe schaffen, auch die anderen Entlastungspakete nicht. Müssen demnächst mehr Pakete und mehr Geld verteilt werden?
Naja, das ist eine Debatte, an die Bundesregierung im Moment noch nicht so richtig ran will. Die Bundesregierung steht, wenn dieses Thema aufkommt, auf dem Standpunkt, diese Pakete, die wurden Ende März im Koalitionsausschuss beschlossen. Die werden sozusagen jetzt in dieser Woche, erlangen sie dann Gesetzeskraft. Die sollen auch erstmal wirken. Aber es ist schon so, man sieht, diese Debatte wird weitergehen. Der Inflationsdruck ist hoch, die Energiepreise, da ist keine Entlastung in Sicht. Die Embargo-Diskussion ist da, auch die Gefahr, dass Russland möglicherweise doch noch die Lieferungen beendet. Es droht eine Nachzahlungswelle für Gas oder Heizöl. Und es gibt zum Beispiel Diskussionen Ende April angestoßen zum Thema Mehrwertsteuersenkung für Lebensmittel. Da war Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen bislang auch eher schmallippig unterwegs. Es gibt eine Debatte nach dynamisierten Heizkostenzuschüssen. Und auch die Wahl in Nordrhein-Westfalen hat ja gezeigt, dass diese Themen Inflation, Kaufkraft für die Menschen immens wichtig sind. Ich glaube nicht, dass man vor der Sommerpause jetzt noch eine neue Diskussion haben wird. Aber ich denke, dass spätestens im Herbst dann noch mal eine Runde in dieser Diskussion geführt wird.
Vielen Dank, Nadine Lindner, mit den Informationen aus unserem Hauptstadtstudio. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die großen Häfen des Landes am Schwarzen Meer quasi lahmgelegt. Das erschwert den Export von Waren enorm. Bedeutsam ist das vor allem beim Weizen. Die Ukraine ist einer der größten Produzenten weltweit. Ganz Europa ringt derzeit um Lösungen. Jan Palukat meldet sich aus Warschau.
Bauer Alex Lizitsa aus der nordukrainischen Region Tschernihiw ist ratlos. Er wird sein Korn nicht los. Und das liege nicht nur an direkten Kriegsauswirkungen in den Höfen, sagte er dem österreichischen Fernsehen.
Liegt aber auch zum Teil an der Logistik. Die Stadt Tschernihiw mit allen Industriebereichen hier komplett abgeschnitten vom Land, weil neben der Stadt Tschernihiw ist ein Fluss Desna und da sind alle Brücken hier praktisch zerbombt worden, inklusive die Eisenbahnbrücke. Insofern momentan haben sie dann irgendwie wiedergestellt und Passagierzüge fahren noch irgendwie, aber Warenzüge können gar nicht losfahren.
Die ukrainischen Landwirte gehen davon aus, trotz des Krieges etwa 70% der Flächen kultivieren zu können, heißt es bei der polnisch-ukrainischen Handelskammer. Nur, wie kommt das Getreide dann auf den Weltmarkt? Die Schwarzmeerhäfen sind durch russische Schläge zerstört oder besetzt. Bleibt der Landweg über die Schiene, etwa über Polen? Doch das ist nicht so einfach. Das Problem besteht darin, dass die Verlade- und Transportkapazitäten in keinem Verhältnis zum Bedarf stehen, sagte Jacek Piechota, Vorsitzender der polnisch-ukrainischen Handelskammer, diesem Sender. Die Ukraine hat heute 20 Millionen Tonnen Getreide zu exportieren. In Friedenszeiten wurden 70% des ukrainischen Exports über den Seeweg abgewickelt, mit damals 3 bis 5 Millionen Tonnen im Monat. Unsere Kapazitäten schaffen nur ein Zehntel davon. Man tut alles, um die Umladeterminals durchlässiger zu machen, aber es ist klar, dass es nicht ausreichen wird. EU, Bundesregierung, Transitländer und das UN-Welternährungsprogramm arbeiten an Lösungen, die vor der Spruchreife stehen. Das erfuhr die RBB-Wirtschaftsredaktion aus Verhandlungskreisen. Mit an Bord die Deutsche Bahn, die mit ihren weltweiten Töchtern den ganzen Globus versorgen könnte und bereits eine sogenannte Schienenbrücke in die Ukraine aufgebaut hat, über die das Land mit Hilfsgütern versorgt wird. Sie könnte auch in Gegenrichtung funktionieren. Nur den entscheidenden Flaschenhals kann auch die Bahn nicht weiten. Noch aus Sowjetzeiten resultiert bei der ukrainischen Bahn eine andere Spurweite als im Westen und der Mitte Europas. Es muss umgeladen werden und die bestehende Infrastruktur schafft nicht Millionen von Tonnen. Der polnische Landwirtschaftsminister Henryk Kowalczyk meinte: Wir haben entschieden, unsere Grenzübergänge auszubauen, mit 24 Stunden Veterinärdiensten zu versehen, erweiterten Umlademöglichkeiten. Ich baue auf die sehr gute Zusammenarbeit der neuen polnisch-ukrainischen Transportgesellschaft, die sich dem Getreidetransport widmen wird. Unsere Häfen sind ebenfalls bereit. Aber hier liegt das Problem nicht. Es liegt an der Grenze. Derweil meldete das russische Staatsfernsehen, in der von Russland besetzten ukrainischen Region Cherson im Süden des Landes würden bereits frühe Sorten geerntet.
Der Bericht von Jan Palukat war das aus Warschau. Weder die Corona-Pandemie noch der Borkenkäfer haben den boomenden Bausektor dauerhaft ins Stocken gebracht. Doch durch den Krieg gegen die Ukraine entstehen gerade neue Engpässe. Ein konkretes Beispiel: eine Gipsfabrik des deutschen Unternehmens Knauf, die seit Wochen sowieso stillsteht. Gestern wurde sie von der russischen Luftwaffe bombardiert. Solche und andere Kriegsfolgen, wie die steigenden Preise, führen dazu, dass bald weniger gebaut werden dürfte, so die Prognose der Branche. Dieter Nürnberger berichtet.
Ein großer Neubau- und Sanierungsbedarf, eine Infrastruktur, die dringend modernisiert werden muss. Anfang des Jahres noch herrschte Aufbruchsstimmung in der deutschen Bauindustrie. Der Branchendachverband rechnete mit einem realen Umsatzwachstum von 1,5%. Der Optimismus ist inzwischen dahin. Am Ende des Jahres könnten -2% herauskommen, sagt Peter Hübner, der Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, weil etwa Betonstahl, der bisher zu 40% aus Russland, Belarus oder der Ukraine kam, kaum noch geliefert wird, Preissteigerungen inklusive. Weshalb es auf dem Tag der Bauindustrie heute in Berlin überwiegend um Krisenbewältigung ging. So fordert Präsident Hübner beispielsweise eine Rohstoffstrategie der Bundesregierung.
Möglichst eine EU-abgestimmte Rohstoffstrategie, die die Lieferketten verkürzt, dass wir auch mehr innereuropäisch auch produzieren.
Bessere Rahmenbedingungen also, um die Kapazitäten beim Bauen trotz Lieferkettenproblemen zu erhöhen. Beim parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium gibt es Verständnis für die Forderung. Beim künftigen nachhaltigen Bauen gehe es etwa um den Ausbau einer Kreislaufwirtschaft bei Baustoffen und eben auch um mehr heimische Rohstoffe. Michael Kellner.
Also wenn wir heute alle sagen, ja, Holz ist knapp, aber wir reden dann von Schadholz und das wird dann nach China exportiert. Also das kann man verwenden, da müssen wir auch cleverer werden und da haben Sie meine volle Unterstützung. Anders werden wir diese Ressourcenfrage nicht in den Griff bekommen.
Eine Branche im Transformationsprozess. Bundesbauministerin Clara Geiwitz setzt auf gezieltere Förderprogramme, auf eine schnellere und effektivere Planung und Ausführung sowie auf die Digitalisierung der Prozesse. Und natürlich auf Klimaschutz. Rund 40% der CO2-Emissionen verursacht der Gebäude- und Bausektor hierzulande. SPD-Ministerin Clara Geiwitz.
Wenn wir es zum Beispiel schaffen, mit mehr Holz, was ja CO2-Speicherung ist, zu bauen, als es jetzt der Fall ist. Der Gebäudebereich könnte sogar eines Tages mehr Energie selber produzieren, als er verbraucht.
Bei den Langfristzielen herrscht weitgehend Übereinstimmung zwischen Politik und Bauindustrie. Kritik betrifft vor allem die Praxis. Die Digitalisierung, besonders in den Behörden, gehe zu langsam voran. Oder auch die Umsetzung des seriellen Bauens. Hier werden Module oder Gebäudeteile industriell vorgefertigt. Ein guter Ansatz, sagt Hauptverbandspräsident Peter Hübner. Allerdings:
Da sehe ich einfach den Bund in der Verpflichtung, dass es hier zu einer Vereinheitlichung kommt. Es bringt nichts, ein Modul in Berlin zu entwickeln, was ich in Brandenburg nicht einsetzen kann, was ich mir wieder genehmigen lassen muss und zertifizieren lassen muss. Dann können Sie eigentlich serielles Bauen vom Grundsatz her vergessen.
Gerade das serielle Bauen soll beschleunigen. Auf dem Tag der Bauindustrie warb Ministerin Geiwitz deshalb auch noch einmal für das Ziel der Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen neu zu errichten. Doch auch hier widerspricht der Branchendachverband. 320.000 könnten am Jahresende herauskommen, mehr wohl nicht.
Aus Berlin war das Titan Nürnberger. Der Volkswagen-Konzern ist einer der größten Autobauer der Welt und damit auch für ziemlich viele Treibhausgase verantwortlich. Aber heißt das auch, dass VW an den Folgen des Klimawandels eine Schuld trägt? Ja, findet ein Biobauer aus Detmold. Er hat VW verklagt. Morgen startet der Prozess. Bastian Brandau über diese spezielle Fallkonstellation.
In der Nähe von Detmold betreibt Ulf Alof Kramer einen Biohof. Er hält Rinder, die er mit selbst angebautem Futter ernährt. Dazu pflanzt er Brotgetreide und betreibt Forstwirtschaft. All dies sei durch die Folgen der Erderhitzung gefährdet, schildert Alof Kramer in einem Pressegespräch per Videokonferenz. Die Klimakrise habe aus dem einst fruchtbaren und wasserreichen Standort einen Risikostandort gemacht.
Wir wirtschaften jetzt unter komplett anderen Bedingungen als in den ganzen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor. Und jetzt ist die Situation die, dass wir einfach in einer krassen Unsicherheit leben. Wir haben 3 Dürrejahre erlebt, die eigentlich für unmöglich gehalten waren, die zu großen Mindererträgen, Missernten geführt haben.
Mit Unterstützung von Greenpeace geht Ulf Alof Kramer daher zivilrechtlich gegen den Volkswagen-Konzern vor. Als Deutschlands größter Autobauer könne Volkswagen auch weltweit am meisten Einfluss auf den Ausstoß von Treibhausgasen nehmen.
Alle Forscher sagen das in großer Übereinstimmung, dass uns nur noch ein ganz kleines Zeitfenster bleibt. Innerhalb dieses Jahrzehnts müssen innerhalb der nächsten 5 Jahre die Emissionen in einen steilen Sinkflug gebracht werden. Und deshalb müssen alle Beteiligten, die an dieser Situation mitwirken, und dazu zählen natürlich ganz besonders die großen Industrien, endlich auch ihre Verantwortung annehmen und entsprechend handeln.
Volkswagen tue nicht ausreichend und müsse sich verpflichten, unter anderem den Treibhausgasausstoß drastisch zu reduzieren, fordert Ulf Alof Kramer vom Autokonzern. Der sei für einen Treibhausausstoß ähnlich wie Australien verantwortlich, argumentiert Anwältin Roda Verheyen in der Klageschrift.
Es geht da um 3 Rechtsgutsverletzungen, einmal im Eigentum, in der Gesundheit und in dem aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom letzten Jahr abgeleiteten Recht auf treibhausgasbezogene Freiheit.
Welche Konsequenzen folgen aus dem Karlsruher Urteil, mit dem die letzte Merkel-Regierung gezwungen wurde, ihre Klimaziele anzupassen? Der Prozess könnte darauf eine erste Antwort liefern. Volkswagen hat die geforderte Erklärung nicht unterschrieben, weshalb es jetzt zum Prozess kommt. Volkswagen habe kein Verständnis für die Klage, sagt Rechtsanwalt Wolf-Friedrich Spieth. Er vertritt den Konzern in dem Verfahren.
Gerade Volkswagen unternimmt wie kein anderes Unternehmen der Automobilbranche beispiellose Anstrengungen, um die E-Mobilität voranzubringen und um die CO2-Emissionen zu reduzieren.
Die Ausgestaltung von Klimaschutzmaßnahmen gehöre ins Parlament, nicht in Gerichtssäle. Das Landgericht Detmold betritt mit der Verhandlung morgen ein Stück weit Neuland. Derzeit sind weitere Klimaklagen vor Landgerichten anhängig, auch gegen Daimler und BMW sowie den Energiekonzern Wintershaldea. Weswegen morgen viele gespannte Blicke nach Detmold gehen dürften, auch wenn absehbar ist, dass dieser Prozess sich vermutlich über viele Instanzen hinziehen wird.
Bastian Brandau berichtete aus Niedersachsen. Der Niederländer Alexander Wijnands ist in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt worden. Das hat der scheidende Aufsichtsratschef Paul Achleitner auf der Hauptversammlung der Bank vor wenigen Minuten verkündet. Sollte Wijnands von dem Gremium dann zum Chefkontrolleur gewählt werden, soll er also auf Paul Achleitner folgen. Der steht für eine Ära der Skandale. Trotz des nun anstehenden Wechsels an der Aufsichtsratsspitze, Kritiker sind nicht überzeugt, dass die Deutsche Bank eine neue ist. Über die heutige Hauptversammlung Mischa Erhardt.
Die Pyramide aus Waschmaschinen ist ein ungewöhnlicher Anblick vor den Zwillingstürmen der Deutschen Bank in Frankfurt an diesem Vormittag. Rund 4 Meter hoch quillen grüne Stoffe aus den Trommeln der Maschinen. Greenwashing kills, Grünwaschen tötet, lautet die Botschaft der Umwelt- und Klimagerechtigkeitsorganisationen Urgewalt, 350.org, dem Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre und dem Koala-Kollektiv.
Die Deutsche Bank betreibt unter dem Hashtag positiver Beitrag verantwortungslos Greenwashing. Die Deutsche Bank entscheidet sich auch im Jahr 2022 aktiv dafür, in lebensfeindliche Kohle, Öl und Gas Geld zu investieren. Die Deutsche Bank finanziert einige der dreckigsten Unternehmen der Welt, darunter zum Beispiel Shell, Total, aber auch RWE oder Saudi Aramco. Wir fordern die Deutsche Bank auf, die Finanzierung der fossilen Industrie sofort zu stoppen und einen echten positiven Beitrag zu leisten,
sagt Rika von Gierke vom Koala-Kollektiv. Während die Aktivistinnen auf dem Platz vor der Bank ihre Kritik erklären, wendet sich ein paar Etagen höher und jenseits der Glasfassade Christian Sewing an die Aktionäre der Deutschen Bank.
Unser Anspruch ist es, eine der weltweit führenden Banken für Nachhaltigkeit zu werden.
Die Aktivistinnen vor der Tür allerdings kritisieren, dass die Bank sich erst kürzlich an der Finanzierung eines Milliardenkredites für Total Energies beteiligt hat, wobei der Konzern laut Umweltorganisationen weltweit zu den Öl- und Gasunternehmen mit den größten Expansionsplänen gehört.
Insofern, solange Herr Seewing da blumige Worte spricht, aber sein Unternehmen mit Milliarden die fossile Industrie unterstützt, ist das einfach Greenwashing. Und das prangern wir an und das muss aufhören.
Währenddessen leitet der scheidende Aufsichtsratschef Paul Achleitner ein letztes Mal die Online-Aktionärsversammlung in der Bank. Er schaut auf ein schwieriges Jahrzehnt für die Bank zurück und übt dabei auch ein wenig Selbstkritik.
Es wurden Fehler gemacht. Und ja, auch ich habe Fehler gemacht.
Mehrere Vorstandswechsel fielen in seine Amtszeit. Milliardenstrafen für irreführende Beratung, Geldwäsche oder Marktmanipulationen ramponierten das Image des größten deutschen Kreditinstitutes. Nach Übernahme der Postbank sollte die zunächst verkauft werden, dann wurde sie schließlich doch ins Privatkundengeschäft der Bank eingegliedert. Die aus all dem resultierende Komplettsanierung der Bank und deren Umbau kostete tausende Stellen. Und schließlich ist der Aktienkurs seit 2012 von rund 30 auf heute unter 10 Euro in die Knie gegangen. Die Nachfolge von Paul Achleitner soll der Niederländer und ehemalige Chef des niederländischen Versicherungsriesen Aegon, Alexander Wynans, antreten. Kritik kam hier vom Großaktionär Union Investment, der ankündigte, gegen eine Wahl Wynans in den Aufsichtsrat zu stimmen. Als Grund nannte die Fondsgesellschaft Ämterhäufung.
Damit hat sie sich nicht durchgesetzt. Wynans ist jetzt Aufsichtsratschef. Mischa Erhardt war das über die Hauptversammlung. Nein, er ist im Aufsichtsrat. Aufsichtsratschefs wird er noch. Die Deutsche Bank jetzt auch Thema in unserem Börsenbericht. In Frankfurt ist Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, der Kurs der Deutschen Bank-Aktie hat ziemlich gelitten in den letzten Jahren. Wie sind denn jetzt die Perspektiven?
Ja, die Aktien großer Banken werden gemischt bewertet, würde ich sagen. Einerseits machen sich die Analysten der Hoffnung, dass die bevorstehende Zinswende die Geschäfte der Banken befeuert. Andererseits sind da die Risiken der Weltwirtschaft ganz klar. Die hohen Preise, die stockenden Lieferketten, natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, belastet das dann eben auch schnell die Banken. Heute hat sich die Aktie der Deutschen Bank lange im Minus bewegt. Aber das haben die Papiere fast gut gemacht. Jetzt kurz vor dem Handelsschluss notiert die Aktie noch mit 0,2% im Minus.
Der DAX heute deutlich im Minus. Warum das?
Zunächst mal gab es da wirklich düstere Vorgaben aus den Vereinigten Staaten. Und so hat es hier heute Morgen kaum jemanden überrascht, dass der DAX im tiefroten Bereich gestartet ist. Die deutsche Leitbörse hat sich dann sogar noch etwas nach oben gekämpft und dieses Minus etwas verkleinert. Kurz vor dem Handelsschluss gleich steht der DAX auf einem Stand von 13.866 Punkten, ein Minus von ziemlich genau 1%. Im Fokus steht hier einmal mehr das Thema Zinsen. Die Europäische Zentralbank hat Protokolle veröffentlicht von einer Sitzung des Rates der EZB Mitte April. Aus diesen Protokollen lässt sich erkennen, dass einige Mitglieder dieses Rates darauf drängen, angesichts der galoppierenden Inflation keine Zeit mehr zu verlieren und, Zitat, ohne unnötigen Verzug zu handeln. Was das genau heißt, werden wir dann wohl am 9. Juni erfahren, denn für diesen Tag hat die EZB ihren nächsten Zinsentscheid terminiert.
Diese düsteren Vorgaben aus den USA, die Sie ansprachen, die schauen wir uns noch mal genauer an. Die US-Notenbank Fed, die hat ja ihre Zinsen schon erhöht. Hängt das jetzt damit zusammen, dass der US-Aktienmarkt da so nach unten gegangen ist gestern?
Ja, so ist es für den marktbreiten Index. S&P 500 war der gestrige Tag der schwächste seit dem Corona-Sommer 2020. Gestern gab es da ein Minus von 4%. Heute sieht das nicht ganz so dramatisch aus, aber dennoch von einer Erholung an der Wall Street kann da keine Rede sein. Auch der Dow Jones verliert heute weiter an Boden, aktuell ein Minus von 1,2%. Vor allem die Einzelhändler verbreiten an der Börse in den USA aktuell größere Sorgen. Unternehmen wie Target und Walmart haben Gewinnwarnungen rausgegeben. Da zeigen sich die Folgen der Inflation. Die steigenden Preise wirken sich negativ auf die Kaufkraft aus in den USA.
Und ganz besonders auffällig ist das Minus bei Cisco.
Ja, das stimmt. Da gibt es auch eine Umsatzprognose, die zusammengekürzt worden ist. Aktuell minus 14% bei dem IT-Unternehmen.
Dann schauen wir noch auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und das Gold, bitte.
Der Euro kräftig im Aufwind, 1,0588 $. Die Umlaufrendite heute etwas tiefer bei 0,83%. Die Feinunze Gold kostet $1,845.
Vielen Dank, Sebastian Schreiber aus Frankfurt mit den Börseninformationen. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Und hier folgt dann gleich Kultur heute. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Tschüss.